Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen. Jahresabschluss bei den Aktien fürs Leben. Petra und ich ziehen heute schon einmal Bilanz, wie unser Jahr so gelaufen ist. Und wir sprechen über die großen Trends und Erkenntnisse, die wir dieses Jahr gelernt haben. Was haben wir sonst noch dabei, Petra?
Ja, Timo, ganz aktuell aus der letzten Woche. Bye bye, good old Hollywood. Batman, Superman, Harry Potter und Game of Thrones wechseln das Studio. Netflix kauft für 83 Milliarden US-Dollar Warner Brothers und wird natürlich somit zum dominierenden Streaming-Dienst. Und genau die beiden Unternehmen schauen wir uns heute an und wir gucken auch mal, was das grundsätzlich mit Hollywood macht.
Und dann bleiben wir in den USA und blicken auf den Einzelhändler Walmart, der nach einigen Flautejahren ein sehr erstaunliches Comeback feiert an der Börse. Und Petra wird uns sagen, was sie von dieser Aktie gerade hält.
Das mache ich doch gerne. Und zu guter Letzt, wie eben schon von Timo angesprochen, zum Abschluss unseres Podcast-Jahres gibt es dann den Rückblick auf ein bewegtes und auch herausforderndes Jahr 2025. Und natürlich jetzt wie immer der Hinweis, wer sofort zu einem dieser Themen springen möchte, kann dies gerne tun und orientiert sich dann bitte an den Zeitangaben in den Shownotes.
Der Wochenrückblick.
Wir gucken noch mal ganz kurz zurück auf die erste Dezemberwoche. Der DAX hat sich ein bisschen erholt, hat die Woche abgeschlossen knapp über der Marke von 24.000 Punkten, was einem Plus von 1,25% im Wochenverlauf entspricht. Und der S&P 500 hat sich ebenso ein bisschen erholt, nicht ganz so stark, aber hat die Woche abgeschlossen bei 6.870 Punkten. Die Gesamtbilanz für das Jahr machen wir nachher. Petra, erstmal, werden wir in den nächsten 2 Wochen noch so eine richtige Jahresendrallye sehen? Was glaubst du?
Also ja, wir haben die letzten 2,5 Wochen haben wir eine Stabilisierung der Börsen gesehen. Eine Jahresendrallye war das jedoch noch nicht und ich denke auch nicht, dass wir diese noch sehen werden. Warum? Weil wir ja meines Erachtens schon viel Pulver verschossen haben und ich eher glaube, dass wir zum Jahresende Gewinnmitnahmen sehen werden. Und ich weiß nicht, wer es von unseren Hörern mitbekommen hat. Es gab eine beachtliche Äußerung von Sam Altman von OpenAI. Und das könnte vielleicht die Anleger auch so ein bisschen nervöser machen oder zu Gewinnmitnahmen gerade bei den KI-Werten führen. Er weist nämlich auf die wachsende Konkurrenz hin, auf, Achtung, zu wenig zahlende Kunden. Auch das haben wir schon einige Male hier im Podcast besprochen. Und auf die explodierenden Kosten. Und das betrifft natürlich nicht nur OpenAI. Also ja, das war die Stabilisierung. Aber ich frage mich natürlich auch auf die letzten 2 Wochen, wo sollen denn die Käufer herkommen? Deswegen, ich persönlich sehe mehr Verkäufer als Käufer im Markt. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr ein neues Höchstkurs erreichen.
Wir erwarten ja im Laufe dieser Woche, nämlich am Mittwochabend, noch Nachrichten aus den USA, wo die Federal Reserve unter Jerome Powell nochmal über die Zinsen entscheiden wird. Die Konjunkturdaten aus den USA, die letzten, waren ziemlich mau. Deswegen haben die Märkte wahrscheinlich auch in der vergangenen Woche schon angefangen einzupreisen, eine weitere Zinssenkung. Petra, was glaubst du, was da kommen wird am Mittwoch? Und wird uns das denn noch ein bisschen tragen?
Also ich glaube, alles andere als eine Zinssenkung, und ich denke, es werden vorsichtige 25 Basispunkte werden, wäre eine Überraschung. Daher glaube ich auch, dass das am Mittwoch ein Non-Event für die Börsen sein wird, weil das halt wirklich erwartet wird. Okay. Alles andere, also keine Zinssenkung, wäre ein herber Schlag. Also dann würde es nochmal richtig rappeln. Aber ich glaube eher, dass das die Märkte mit einer Zinssenkung auch überhaupt nicht mehr zum Jahresende großartig beeinflussen wird.
Dann eine letzte Frage. Interessanterweise haben sich ja in der vergangenen Woche die deutschen Automobilwerte stark erholt. Mhm. Und das fällt zusammen mit einer Entscheidung in den USA von Donald Trump, dort die Benzinverbrauchsregulierung aufzuheben. Also er will im Grunde genommen, dass in den USA gebaute oder verkaufte Autos wieder so viel Sprit schlucken können, wie sie wollen, und gibt da irgendwie nicht viel drauf. Was heißt das für die deutschen Autobauer? Ist das ein Treiber für die Kurse gewesen, weil sie wissen, ah ja, in den USA können sie jetzt wieder ihre ganzen Spritschleudern verkaufen? Oder ist das nicht eher sogar für die deutschen Autobauer, ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, weil letztlich der Markt, der wichtigere Markt ist der chinesische Markt und der geht voll auf Elektromobilität.
Ja, also es gab einige Nachrichten letzte Woche, die so mal kurz den Defibrillator an die deutschen Automobilhersteller angesetzt haben. Also es war zum einen, war das natürlich Donald Trump, der gesagt hat, die Leute wollen Benziner. Dann gab es eine positive Äußerung über die Branche von der Bank of America und natürlich dürfte auch noch weiterhelfen, dass ab 2035 geplante Verbrenner aus in Brüssel wieder gekippt werden dürfte. Also eine Rolle rückwärts beim Verbrenner, und wir haben es bei den Automobilwerten dann gesehen, Porsche fast plus 10%, Mercedes 6%, VW 8%, BMW 9%. Also das hat mal kurz die ganze Branche nach oben wachgerüttelt. Kurzfristig positiv für deutsche Automobilhersteller, die natürlich den Trend zur E-Mobilität komplett verpasst haben. Aber was bedeutet es? Es ist natürlich auch auf der anderen Seite interessant für die chinesischen Automobilhersteller. Denen wird somit natürlich das Feld für die E-Autos überlassen. Also alles andere als ein stringent konsequenter Plan, und ich glaube auch nicht, dass es uns langfristig hier in Deutschland wirklich weiterhelfen wird.
Aber die Frage ist ja auch, wie die deutschen Autobauer damit umgehen. Du hast gesagt, sie haben den Trend zur E-Mobilität komplett verschlafen. Ja. Das stimmt sicher für die Zeit vor 5 oder 7 Jahren. Da waren sie zu langsam. Ich finde aber 2025 haben sie ja sehr, sehr viele E-Modelle auf den Markt gebracht. Wenn man sich die Zulassungszahlen in Deutschland und in Europa anschaut, dann sind die deutschen Autobauer da ziemlich weit vorne und ziemlich gut unterwegs, während andere etablierte Anbieter von E-Autos wie Tesla ja komplett abschmieren und die Chinesen sich doch zumindest in Deutschland und aber auch in anderen großen Automärkten schwieriger tun als gedacht. Ich würde nicht mehr sagen, dass die deutschen Autobauer die E-Auto-Entwicklung komplett verpennt haben. Sie haben spät angefangen und sie haben jetzt aber aufgeholt. Die spannende Frage ist natürlich, was machen Sie jetzt mit sozusagen der Perspektive, Sie können länger die Verbrenner verkaufen. Sie haben im Zweifelsfall erst recht keinen Druck in den USA. Also dann wird es natürlich heikel, wenn sie dann irgendwie ihre E-Autos wieder auf die lange Bank schieben und sagen, ja, dann lassen wir es doch wieder mit der Modelloffensive da so ein bisschen, ja, und verpassen dann tatsächlich den Zug in China. Auf der anderen Seite, ich habe am Wochenende das Interview von Oliver Blume in der FAZ gelesen, da klang für mich schon sehr stark sozusagen der Abschied vom chinesischen Automarkt raus, indem er gesagt hat, Porsche verkauft noch 40.000 Autos, früher waren es 100.000 in China, und er glaubt auch nicht, dass dieser Markt, zumindest für Porsche, wieder zurückkommen wird. Das ist schon ganz schön bitter, was sich da in China zusammengebraut hat für die deutschen Autobauer.
Ja, deswegen hoffe ich auch nicht, dass man den Fehler macht, wie schon vor einigen Jahren, und entscheidet sich mal wieder jetzt für die Verbrenner. Normalerweise müsste man natürlich auf beiden Hochzeiten tanzen, aber das ist auch nie ein guter, stringenter Plan für die Zukunft. Und deswegen, du hast es eben schon gesagt, also viel Potenzial sehe ich hier in der Tat nicht. Ich weiß, dass ich mal in einem unserer vorherigen Podcasts gesagt habe, Automobilhersteller, die Deutschen haben Potenzial, aber das sehen wir hier auch gerade. Das ist ein geringes Aufholpotenzial. Die Zukunft liegt aber leider Gottes wirklich in anderen Händen. Und auch in Deutschland, wenn wir uns mal umschauen, ich sehe mittlerweile auf den Autobahnen wirklich mehr chinesische Hersteller, die dort fahren. In Amerika mag das noch anders sein, Timo. Aber gerade unsere Luxus-Automobilmarken werden es zukünftig schwer haben. Und dazu zählen nun mal Porsche und Mercedes. Und derjenige, der hier wirklich am besten sich etabliert hat, ist in der Tat BMW. Dennoch glaube ich, hier wird nicht mehr viel Potenzial in den Aktienkursen drin sein.
Deal or no deal?
Das war eine starke Nachricht am Freitagmorgen, die die Märkte elektrisiert hat. Der US-Streaming-Anbieter Netflix will für 83 Milliarden US-Dollar die legendäre Filmproduktionsfirma Warner Brothers in Hollywood übernehmen. Allerdings gehört eben zu Warner Brothers inzwischen noch viel, viel mehr als die legendären Studios, nämlich das Streaming-Portal HBO und der Fernsehsender CNN zum Beispiel. Es hat in den vergangenen Jahren in der US-Medienindustrie viele, viele Fusionen gegeben, hin und her. Und Warner Brothers ist heute wirklich ein großes, großes Konglomerat an unterschiedlichen Angeboten, längst nicht nur legendäre Kinofilme. Tja, was will Netflix mit Warner Brothers? Das ist wahrscheinlich ziemlich klar. Sie wollen die Rechte an den legendären Filmen aus diesem Filmstudio und sie wollen natürlich die Kompetenz für Filmproduktionen und Serienproduktionen, um diese dann in ihrem Programm bei Netflix streamen zu können. Petra, als du diese Nachricht gehört hast, 83 Milliarden für Warner Brothers, hast du gesagt, ja, das klingt für dich total rational oder hast du gedacht, oh, da wird jetzt jemand größenwahnsinnig?
Nee, ganz im Gegenteil. Also super spannende Geschichte. Wir hatten noch Netflix schon. Die Aktie ist ja schon nach oben komplett durchgelaufen. Der Deal ist schon mega, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes mega. Strategisch stärkt dieser Deal die Marktposition. Netflix wird wieder klarer Streaming-Marktführer, kann die Inhalte bündeln, die Kosten skalieren und im Wettbewerb mit Disney und Co. wird für mich deswegen auch Netflix die super Plattform aufbauen. So, kurzfristig betrachtet, und da wird es für uns Anleger spannend, drückt dieser enorme Kaufpreis von 83 Milliarden natürlich erstmal auf die Aktie. Die Aktie fiel auch nach Ankündigung zeitweise um 3-5%, weil der Markt natürlich selbstverständlich die finanzielle Last sieht. Aber natürlich gibt es auch noch regulatorische Unsicherheiten. Also die Integrationsrisiken haben wir auch noch und mögliche Auflagen drücken dann natürlich erstmal im Moment die Stimmung. Und deswegen verfolge ich jetzt die Kursentwicklung auch ganz genau. Mittel- und langfristig baut sich hier ein Mega-Unternehmen auf. Und ich weiß nicht, habt ihr Netflix zu Hause, Timo?
Ja, wir haben Netflix und wir haben auch so einen Familienaccount, weil sich alle irgendwie immer prügeln um die Zugänge. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, komm hier. Und das ist auch nicht billig, das stimmt. Ich wollte aber auf einen Punkt oder auf zwei Punkte eingehen, die du jetzt schon so angerissen hast. Das eine ist die Frage der Regulierung. Also das Kartellamt oder die Kartellbehörden in den USA müssen dieser Übernahme zustimmen. Hm. Und jetzt ist es ja so, im Vorfeld, seit Mitte September, hatte es ja Übernahmegerüchte gegeben um Warner Brothers. Die gingen aber nicht von Netflix zunächst aus, sondern von Skydance Paramount. Das ist ein Paramount, natürlich die große Produktionsfirma, auch die. Und die sind allerdings im Sommer erst gekauft worden von Skydance. Skydance ist ja wiederum eine Filmproduktionsfirma, die zum, ich sag mal, Reich von Larry Ellison und seinem Sohn David gehört. Und die wollten also Warner Brothers übernehmen. Kaufpreis war nicht so richtig klar. Damals war Warner Brothers mit einem Börsenwert von 33 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Freitag sind sie rausgegangen mit einem Börsenwert von 55 Milliarden Dollar. Und jetzt ist ja Larry Ellison und sein Sohn, die sind nicht zum Zuge gekommen. Die sind relativ dicke mit Donald Trump. Trump hat schon durch die Blume zu erkennen gegeben, dass er eigentlich jetzt nicht begeistert ist von einer Übernahme durch Netflix. Und es könnte natürlich sein, dass der jetzt dazwischen funkt und sagt so, nö, ich will eigentlich eher, dass Warner Brothers von meinem Kumpel Larry Ellison übernommen wird. Er wird jetzt die Marktgesetze nicht komplett außer Kraft setzen können, aber dass dieser Übernahme Netflix Warner Brothers schon total in trockenen Tüchern ist, kann man, glaube ich, noch nicht sagen, oder?
Stimmt. Also das wird sich definitiv noch verzögern. Und wie gesagt, es wird gegebenenfalls mit Auflagen belegt. Netflix hat ja auch sogar eine hohe Vertragsstrafe zugesagt, falls der Deal regulatorisch scheitern sollte. Für uns Anleger bedeutet das aber einfach nur wirklich diese Story weiterhin beobachten, weil wenn es zum Deal kommt, nochmal glaube ich langfristig hier an eine super Plattform. Aber wir sehen gerade die Unsicherheit im Kurs. Wir waren im Hoch, waren wir bei 134 US-Dollar. Wir sind jetzt auf die 100 gefallen. Und je günstiger das werden sollte, umso mehr kann man dann vielleicht sich hier auch entsprechend positionieren.
Sag mal, und der massive Anstieg der Verschuldung, der ja dann bei Netflix im Raum steht, die wird wahrscheinlich auf über 90 Milliarden US-Dollar durch diesen Deal steigen. Hm. Bei einem Umsatz von irgendwas in diesem Jahr zwischen 30 und 40 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich hochrentabel, das stimmt, aber trotzdem, macht dir keine Sorgen?
Naja, die Sorgen werden wir dann im Kurs sehen. Natürlich ist das ein hoher Verschuldungsgrad und die Gefahr, dass man sich mit diesem Preis überhebt. Aber jetzt setzen wir mal an, was wirklich Netflix im Moment schon verdient. Und jetzt rechnen wir mal dieses wunderschöne, ich bin ja der Anhänger von diesen Abo-Modellen, hoch. Also ich zahle im Moment 13,99 ohne Werbung, jeden Monat.
Ich glaube, wir zahlen fast 20.
Ja. Na siehst du, du hast dieses 19,99 Premium-Paket. Ja. So. Familie Pache kann es sich leisten.
Ja, muss.
Nein, Spaß beiseite. Und wir wissen ja um diese Leichtigkeit der Preisanpassung und Erhöhung über diese Abo-Modelle. So, und wenn Netflix nur hingeht und sagt, wir packen jetzt mal einen Euro oder einen Dollar drauf, alleine mit der 5. Staffel von Stranger Things. Ich habe sie schon gesehen, also die ersten 4 Folgen. Der Rest kommt ja jetzt Weihnachten und Neujahr. Alleine damit hat man in den ersten 5 Tagen 60 Millionen Streams eingespielt. Mal einen US-Dollar. Und ich glaube, zukünftig mit solchen Formaten, mit solchen Staffeln, mit Game of Thrones und natürlich auch mit dieser Kinoformatfähigkeit, die sich Netflix über Warner Brothers einkauft, werden die zukünftig den Markt beherrschen und können sich daran wirklich, also ich glaube, der Verschuldungsgrad, den wir hier dadurch sehen werden, wird sehr schnell kompensiert werden.
Wahre Größe.
Ja, wir wollten Walmart nochmal aufgreifen, weil wir sehen, dass sich dieses Jahr vor allen Dingen die großen Brands wie Nestle und Unilever sehr schwer getan haben. Hingegen konnten die großen sogenannten Convenience-Store-Betreiber performen. Und Anfang des Jahres hatten wir im Podcast zum Beispiel Cassay General Stores, die ja in 16 US-Bundesländern über 2000 Lebensmittelgeschäften betreiben. Und Cassay allein legte dieses Jahr schon 35% zu und auch die aktuellen Zahlen sind stark. Und im Oktober 2023 hatten wir Walmart das letzte Mal besprochen. Damals waren wir zurückhaltend aufgrund der Konsumflaute und auf schwacher Margen. Aber Realität und Entwicklung haben völlig anders ausgesehen. Und nochmal kurz zur Erläuterung. Walmart ist nun mal der weltweit größte Einzelhändler und kombiniert heute die stationären Geschäfte mit dem Onlinehandel, mit der Logistikplattform und wächst 2025 trotz, und das war halt verwunderlich für mich so ein bisschen, schwierigen Konsumumfeld moderat weiter. Und den meisten Umsatz macht natürlich Walmart mit diesem breiten, preisaggressiven Einzelhandel, also im Grunde genommen sehr geringfügiges Margengeschäft.
Genau, also das, ich wollte gerade da einmal kurz einhaken.
Ja.
Wir waren ja deswegen skeptisch, weil wir gesagt haben, oh, was wird wohl der US-Konsum machen? In einer Zeit mit relativ hoher Inflation und wirtschaftlich schwierig, Arbeitsmarkt auch schwierig. Und was sich ja jetzt bei Walmart, glaube ich, zeigt, ist eben, dass die teuren Markenprodukte nicht so gut laufen, diese Eigenprodukte aber relativ gut laufen und sie da irgendwie das Geschäft mit weitertreiben können im Grunde genommen.
Genau, und wir hatten halt unsere Logik rein auf diese geringen Margen bezogen, aber so ein bisschen außen vor gelassen, diese enormen Umsätze pro Filiale, die hier erreicht wurden. Und du hast es gerade gesagt, wir sehen halt diese Verschiebung von den bekannten Marken und von den großen Brands wie Nestle, Unilever und Co. hin zu diesen eigenen Handelsmarken. Das sind die sogenannten, ist der sogenannte Private Label Markt. Und der hat mittlerweile ein Volumen alleine in den USA erreicht von 280 Milliarden US-Dollar. Der deckt mittlerweile 21% des gesamten Food- und Lebensmittelmarktes in den USA ab. Und zudem wächst dieser Private-Label-Markt dieses Jahr um 7%, doppelt so viel wie der Gesamtmarkt. Und hier sehen wir die entsprechende Verschiebung hin zu diesen Convenience-Store-Betreibern à la Cassay General Stores, aber auch Walmart. Und deswegen wollten wir uns hier heute nochmal die aktuellen Zahlen angucken. Im Grunde genommen in diesem sehr geringfügigen Low-Price-Segment. Aber die wichtigen Wachstumstreiber sind natürlich E-Commerce, die Marktplätze, dieses Marktplatzgeschäft. Werbeerlöse sind gestiegen auf der eigenen Plattform und auch hier wird natürlich von der technologiegestützten Effizienz mit KI, mit Logistik und mit dem Pricing profitiert.
Aber wenn ich jetzt bei Walmart nicht investiert bin, und das bin ich tatsächlich nicht, und $115 sehe ich, der Chart ist wirklich weit davon gelaufen. Es ist absoluter Höchststand. KGV bei 42. Du hast irgendwie diese Margenschwäche, die notorisch ist, im Einzelhandel angesprochen. Also von diesen gigantischen 680, 81 oder demnächst 700 oder 710 Milliarden US-Dollar bleiben dann irgendwie so 20, 21, 22 Milliarden US-Dollar Gewinn übrig. Würde ich sagen, so muss ich mir das jetzt wirklich antun in meinem Depot?
Leg's dir mal wieder auf meine berühmt-berüchtigte Beobachtungsliste. Also nein, man muss sich das momentan nicht antun. Es ist natürlich ein nicht ganz billiger Qualitätswert, aber er hat Qualität. Und wenn diese Verschiebung weiterhin stattfindet und wir werden weiterhin diese Konsumflaute oder dieses preissensitive Verhalten vor allen Dingen in den USA weiter erfahren, dann haben wir hier kurzfristig, was den Kurs angeht, mit einer hohen Bewertung natürlich begrenztes Potenzial. Aber langfristig wird das eine solide Story sein. Daher die Kursentwicklung einfach mal betrachten und bei Dellen oder Korrekturen kann man sich hier wirklich positionieren.
Das große Aktien fürs Leben Jahresend-Spezial.
Dann kommen wir, tata, zum Jahresrückblick 2025. Petra, erstmal, wie blickst du eigentlich persönlich auf dieses Jahr? Wie ist es für dich gelaufen? Und sagst du, ja, wenn ich mir mein Depot anschaue, bin ich eigentlich ganz zufrieden? Oder sagst du, ah, Mist, ich...
Ja, doch, ich bin bei meinem eigenen Depot bin ich unglaublich zufrieden, weil ich da so ein paar Werte drin habe, die ich auch dieses Jahr empfohlen habe, die sensationell gelaufen sind. Ich möchte nicht sagen Glücksgriffe, aber hier sind Stories wirklich aufgegangen. Aber grundsätzlich ist es ein herausforderndes Jahr gewesen. Und wenn wir uns die Indizes angucken mit den ganzen Höchstständen, der DAX plus 22%, der Eurostox plus 17%, der große S&P 500 17%, natürlich die Technologiebörse Nasdaq plus 22%, klingt das alles simpel, war es aber nicht. Weil wir sehen eine völlige Branchentrennung und selbst innerhalb der Branchen, darauf kommen wir ja gleich zu sprechen, gibt es große Gewinner, aber auch große Verlierer. Und wer dieses Jahr Stockpicking gemacht hat, der musste wirklich ein sehr glückliches Händchen haben. Und die ganzen Value-Investoren, die großen Fonds, die auf, wir hatten es eben zuvor, auf eine Nestle, auf eine Procter & Gamble, auf die gesetzt haben, das war ein maues Jahr. Und wenn du wirklich nicht bewusst die Gewinner im Depot hattest, die wir dieses Jahr gesehen haben, dann lief es nicht so eindeutig gut, wie jetzt die Zahlen auch dann wiedergeben.
Genau. Ist das nicht sowieso schon die erste Erkenntnis, zumindest in den USA, aber auch vielleicht in Deutschland mit Abstrichen, dass diese starken Zuwächse in den Indizes vor allen Dingen getrieben werden durch einige ganz wenige Unternehmen, während ein Großteil der Unternehmen in den Indizes eher mau bis schlecht läuft. Zumindest in den USA ist das ja ziemlich deutlich so.
Ja, man hätte dieses Jahr sehr gut daran getan, wenn man wirklich ETFs, und das aus meinem Munde, ETFs auf die Indizes gekauft hätte und nicht gesagt hätte, ich gucke mir den DAX an und ich glaube an, weiß ich nicht, an Chemie und Pharma und ich glaube an Automobil und Versorger. Das wäre schwer geworden. Aber im Großen und Ganzen hat die Marktkapitalisierung den Indizes geholfen und hat die Kurse nach oben getrieben.
Was ich total spannend finde in den USA, wir haben ja die letzten Jahre häufig über die Magnificent Seven gesprochen. Das sind kurz nochmal Alphabet, Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Tesla und Amazon. Und die haben ja über viele Jahre als Tech-Werte, das sind 7 Werte aus dem S&P 500, haben diese 7 Werte sowohl den Index als auch jeder für sich, natürlich die ganze Industrie, wahnsinnig gepusht. Das haben wir in den Aktien gesehen und auch wenn wir auf die USA schauen, dann sieht man das ja sogar in den BIP-Zahlen. Die ganzen Investitionen aktuell in KI-Rechenzentren etc. pp. Treiben das US-BIP, während insgesamt die US-amerikanische Volkswirtschaft eher am Rande der Rezession herumdümpelt. Aber diese Investitionen dieser 7 großen Unternehmen, die treiben im Grunde genommen die gesamte US-Wirtschaft vor sich her. Und wir sehen es eben ganz stark auch oder haben es gesehen ganz stark auch in den Aktienkursen. So, das Interessante, was aber doch dieses Jahr passiert ist, und zwar ganz unvermutet, ist, dass einige Unternehmen, die in den Vorjahren sehr, sehr gut gelaufen sind, dieses Jahr eher so einen Durchhänger hatten oder sogar zurückgefallen sind, während andere Unternehmen aus dieser Spitzengruppe der Magnificent Seven, die vorher so ein bisschen waren, jetzt auf einmal sehr stark aufgeholt haben. Also ich spreche über Meta zum Beispiel, riesige Investitionen, wo die Investoren nach meinem Eindruck inzwischen sagen so, also ob es der Zuckerberg damit wirklich nicht übertreibt, -2% auf 6-Monats-Sicht inzwischen. Microsoft dagegen hat nur 5% dazu gewonnen, hat sehr stark in den Vorjahren profitiert. Dieses Jahr aber haben wahrscheinlich die Investoren gesagt, das ist bei Microsoft schon alles mit drin, wir halten uns mal zurück. Dafür ist seit dem Sommer eine Alphabet-Aktie, wer da wohl noch eingestiegen ist, wir haben es kurz hier besprochen, eine Alphabet-Aktie komplett durch die Decke gegangen mit +80% in den letzten 6 Monaten. Im Grunde genommen der Gewinner des Jahres. Apple, von denen wir eigentlich immer gedacht haben, oh, die kommen irgendwie bei KI überhaupt nicht aus dem Quark, +35%, auch sehr überraschend im Grunde genommen.
Naja, sie sind ja auch bei KI noch nicht aus dem Quark gekommen, da dürfen wir uns auf 2026 freuen. Aber
was da wohl noch kommt.
Ja, richtig. Aber es ist schon, wie du sagst, also trotzdem der Fokus 2025 lag auf Technologie und KI, aber wir sehen hier halt die Verschiebung, dass die Anleger wirklich geschaut haben, wer war im Vorjahr der große Gewinner, wer hat enorm performt, welches KGV ist jetzt auch wirklich hinausgeschossen und wer könnten die Nachzügler sein? Und daher haben wir die Nachzügler dieses Jahr gesehen. Die Frage, die wir uns natürlich an dieser Stelle fragen dürfen, ist 24 ein starkes Jahr, 25 sind die Nachzügler nach oben gerückt, wobei die Hochbewerteten haben ja nicht so viel verloren. Also wir sehen jetzt hier im Grunde genommen auf diesem gesamten KI-Feld tolle Performance, hohe Bewertungen, so ein bisschen, und ich werde nicht müde es zu sagen, gut, irgendwann werde ich auch recht haben, geht die Luft nach oben aus und Das wird spannend nächstes Jahr.
Man hat es ja dieses Jahr schon bei Nvidia gesehen nach den letzten Quartalszahlen. Die waren ja super gut, die Quartalszahlen. Trotzdem ist der Aktienkurs seitdem eher unter Druck. Also da scheinen die Investoren tatsächlich nicht mehr alles mitzumachen. Oder sie sagen halt, okay, euer Geschäft läuft, haben wir verstanden. Trotzdem glauben wir nicht, dass die Aktie nochmal 15%, 20%, 30% nach oben gehen sollte.
Ja, aber läuft das Geschäft denn wirklich in Zahlen? Das ist ja genau das, was letzte Woche Sam Altman gesagt hat. Also im Moment haben wir ja und gerade die letzten Wochen und Monate haben wir gesehen, dass diese Unternehmen sich gerade die Beteiligungen und Milliardensummen gegenseitig hin und her schieben. Aber was Sam Altman gesagt hat, jetzt brauchen wir halt wirklich zahlende Kunden. Und das wird jetzt die große Herausforderung werden. Explodierende Kosten, wachsende Konkurrenz. Es müssen jetzt auch mal wirklich Erlöse und Gewinne her und das wird schwierig. Also daher, jetzt haben wir alles gesehen, was die Kette zu bieten hat. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, stell dir mal vor, in irgendeiner Form sollte das, was geplant werden, von der Elektrizität her nicht produzierbar sein. Also daher sehr spannend, aber es gibt ja auch noch andere Branchen.
Ja, eine Aktie will ich noch mal kurz erwähnen, über die wir im Herbst auch gesprochen haben. Ziemlich beeindruckt, muss man sagen, Oracle. Ja. Oracle hatte Anfang September einen Megadeal mit OpenAI tatsächlich im Volumen von über 300 Milliarden US-Dollar verkündet. Die Aktie daraufhin mal eben +40% auf über 300 Dollar hochgeschossen, steht jetzt aber wieder bei um die 200 Dollar. Hat also massiv wieder verloren, weil die Märkte dann offensichtlich diese ganzen Jubelmeldungen doch nicht so ganz glauben. Finde ich ganz interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was wir gerade noch mit Warner Brothers, weil dass die da auch noch nebenher, also Larry Ellison mit seinem Sohn David irgendwie in diesem ganzen Oracle-Hype dann nebenher auch noch Warner Brothers übernehmen wollten, hing ja damit eindeutig zusammen, dass sie gesagt haben, okay, wir können uns jetzt plötzlich alles leisten.
Ja, also wir sehen, wer Timing kann, bitte bei mir melden, wer es kann. Wer Timing kann, hat natürlich dieses Jahr richtig gut performen können. Und wir dürfen nicht vergessen, bei dem, was wir zum Jahresende sehen, wir hatten ja auch noch Anfang April diesen kleinen Crash.
Das stimmt.
Aufgrund der Zollankündigung von Trump. Und all diese Werte sind enorm, haben in diesen 1-2 Wochen eins echt auf den Deckel bekommen. Und da war ja mal kurz die Euphorie völlig eingedämmt. Und zum Jahresesende haben sie es doch noch geschafft, auf Jahressicht dann wieder ins Plus zu kommen. Also summa summarum eine starke Performance. Ich glaube nur, dass wir in Zukunft hier erhebliche Schwankungen sehen werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das natürlich dann die Anleger wieder zum Traden greifen werden. Ja, wenn es runtergeht, kaufen wir uns ein. Das wird schwieriger werden. Also vielleicht müssen wir zukünftig in kürzeren Zeitabständen denken, macht es aber natürlich auch nicht einfacher.
Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal gesamthaft auf unsere Aktien, die wir dieses Jahr besprochen haben, gucken, dann stellt sich aber raus, dass insgesamt die Börse, ich will nicht sagen politischer geworden ist, aber sie ist auf jeden Fall geopolitischer geworden. Also in Deutschland ist der große Gewinner des Jahres, Rheinmetall, nochmal mit plus 154% year to date. Hätte man ja jetzt überhaupt nicht mehr gedacht, dass die nochmal so doll zulegen. In den letzten Monaten ist es auch schon wieder ein bisschen zu schwächer geworden. Aber so, das würde ich mal als geopolitisch bezeichnen. Und das andere, die großen Gewinner, das sind auch eher politische Themen, also der Baukonzern Hochtief plus 140%, die österreichische Strabag plus 100%, Foslo, Knorr, Bremse, Heidelberg Materials, alles unsere Top-Aktien in diesem Jahr aus Deutschland gewesen. Dazu noch Friedrich Vorwerk Group.
Ja, hatten wir auch vorgeschlagen.
Richtig, ein sehr kleiner Mittelständler, der irgendwie auch in diesem ganzen Bereich Netzausbau, Energiewende unterwegs ist. Und was man hier sieht, ist, es haben die Aktien profitiert, die gerade sehr stark von staatlichen Nachfrage- oder Bauprogrammen profitieren. Das gilt für Hochtief, das gilt für die Strabag sowieso, das gilt für die ganzen Bahnausrüster wie Knorr, Bremse und Foslo, die alle damit rechnen, dass zumindest bei der Bahn sich jetzt in den nächsten Jahren mal was tut. Heidelberg Materials ebenso. Oder sie sind im Energiebereich wie Friedrich Vorwerk Group. Das sind alles sehr politische Branchen im Moment. Ist halt die Frage, ist das so dauerhaft oder kann das auch relativ schnell wieder kollabieren?
Also kollabieren sehe ich hier definitiv nicht, weil die Infrastruktur werden wir dauerhaft schaffen müssen. Das ist auch, wie wir eben schon bei den Technologiewerten besprochen haben, wird sich nächstes Jahr darauf wahrscheinlich mehr fokussiert werden. Den Hype haben wir jetzt gesehen. Jetzt müssen Zahlen her oder gibt es noch irgendwelche unterbewerteten Unternehmen? Und das genau war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, Rheinmetall sieht nicht schlecht aus. Ja, mich wundert, dass sie dieses Jahr nochmal so kräftig zugelegt haben. Aber da kommt ja auch eine neue Produktionsmitteilung nach der anderen. Daher hatten wir ja die Friedrich Vorwerk Group als Nachzügler auch im Podcast vorgestellt und vorgeschlagen. Mhm. Dieses Jahr ein Plus von 207%. Jetzt weißt du, warum ich mit meinem Depot so zufrieden bin, unter anderem. Es ist aber hier schwierig, natürlich bei diesen ganzen Infrastrukturprofiteuren da noch unterbewertete Firmen zu finden. Aber langfristig wird uns das in Deutschland und Europa weiterhin beschäftigen, solange wir diesen Krieg haben. Und da sehen wir im Moment wirklich kein Ende.
Und in den USA, da bist du ja irgendwie auch ganz vorne mit dabei. Durch Monty Industries, deine Trauma-Aktie mit einem sagenhaften Plus von 670%. Auch dort, weil Wolfram eben gebraucht wird für die Aufrüstung in Europa und im Rest der Welt.
Genau, aber natürlich auch ein Wert, der auch dieses Jahr unglaubliche Schwankungen erlebt hat. Nichtsdestotrotz, die Mine, die Wolfram produziert, ist immer noch nicht eröffnet und produziert noch nicht. Ja, diese Mitteilung sollte es eigentlich zum Ende des Jahres geben. Die steht aus. Nichtsdestotrotz bin ich mit der Entwicklung mehr als zufrieden. Aber genau deswegen sehe ich auch, also wir waren, und das muss ich auf Kanada-Dollar jetzt beziehen, wir waren im Hoch in der Tat gehypt auf 15 Kanada-Dollar. Ich bin damals bei 0,75 eingestiegen. Wir liegen jetzt aktuell, liegen wir bei 10 Kanada-Dollar. Also auch hier gab es mal wieder Rücksetzer, die man in der Tat sich immer wieder anschauen kann und dann auch nach oben hinweg, wenn ein Kurs übertrieben wird, sollte man Gewinne mitnehmen. Und wenn die Story aber langfristig stimmt, und das glaube ich, das tut sie hier, aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten, aufgrund der Unabhängigkeit, die die USA mit China haben wollen, gerade wenn es um Wolfram geht. Und natürlich weiterhin das Verteidigungsministerium der USA hat zwei Minister in den Aufsichtsrat oder in die Chefetage von El Monte berufen. El Monte, wir wissen es, ist mittlerweile an der Nasdaq gelistet. Also da läuft alles ganz rund und Korrekturen zwischenzeitlich mal könnte man nutzen.
Ich würde gerne noch auf ein anderes US-Unternehmen eingehen, über das wir auch hier im Herbst gesprochen haben, nämlich den Chip-Hersteller Intel. Auch das ja eigentlich eine Trauma-Aktie von dir, Petra.
Ja.
Jahrelang irgendwie immer nur runter, runter, runter oder zumindest zur Seite bewegt. Jetzt 106% im Plus nach dem Einstieg der US-Regierung. Die Frage ist so ein bisschen, glauben wir jetzt wirklich, dass Intel ähnlich wie AMD oder Nvidia eine gloriose Zukunft hat auf dem US-Chipmarkt oder ist das auch einfach nur getrieben durch die US-Politik von Donald Trump?
Ja, zunächst einmal bei solchem Hype und einer Kursentwicklung, die wir hier gesehen haben, ist das erstmal getrieben aus Hoffnung. Zahlen und Erlöse, Umsätze, Gewinne geben das noch nicht her. Das muss Intel uns jetzt erst beweisen. Ich habe mir so oft mit denen die Finger verbrannt. Ich bleibe da jetzt mal außen vor. Ich glaube, da gibt es gerade, was es bei Chips und bei KI angeht, gibt es für mich andere Unternehmen, die wesentlich solider performen.
Dann kommen wir noch kurz auf unsere Flops zu sprechen.
Ja.
In Europa war unser größter Flop Novo Nordisk. Mhm. Da haben wir gedacht, Aktie ist deutlich runtergekommen schon, aber so langsam müsste es doch jetzt wieder aufwärts gehen. Aber wenn man sich die letzten Wochen anschaut, da ist es nochmal deutlich runtergegangen,
ja,
weil immer wieder neue Nachrichten kommen, dass irgendwelche Studienergebnisse doch nicht so dolle sind wie erwartet. Ja.
Ja, aber da sehen wir genau diese Ambivalente, diese Zweiteilung innerhalb der einzelnen Sektoren und gerade auch innerhalb von einzelnen kleinen Branchenabschnitten. Wir sehen Eli Lilly, den Konkurrenten, dieses Jahr plus 12%, Novo Nordisk zwischenzeitlich minus 70%, aktuell nur noch bei 60%. Aber wir hatten es auch im Podcast schon angesprochen, also der Adipositas-Markt ist unseres Erachtens ja groß genug, dass es mindestens zwei Unternehmen gibt, die davon profitieren können. Und ich glaube an Novo Nordisk, ja, es gab jetzt dieses Jahr Rückschläge. Ich finde den Abschlag, den wir hier gesehen haben oder das Misstrauen, was es bei Anlegern gibt, völlig überzogen. Und wenn auch Novo Nordisk mit neuen Medikamenten oder auch die versuchen ja, die Spritze durch Tabletten zu ersetzen, wenn diese Nachricht rauskommt, werden die dann auch wieder zu den Gewinnern zählen, finde ich zum Beispiel für das nächste Jahr. Aber den Ausblick machen wir ja sicherlich Anfang Januar, finde ich für nächstes Jahr äußerst interessant.
Und dann würde ich gerne noch auf zwei US-Aktien eingehen. Die eine ist United Health, haben wir hier ja auch häufiger schon besprochen, der größte Krankenversicherer der Welt, der privat ist. Minus 42% in diesem Jahr, sehr bewegte Monate hinter sich. Auch dort gibt es ja vor allen Dingen auch politischen Druck jetzt über das ganze Jahr, dass die US-Regierung sagt, irgendwie eure Kostenabrechnungen sind viel zu hoch, das muss alles irgendwie gedrückt und gesenkt werden. Würdest du inzwischen sagen, die Aktie hat sich ja fast halbiert, muss man sagen. Würdest du sagen, aber jetzt ist sie eigentlich schon wieder auf einem ganz interessanten Niveau angekommen? Oder sagst du, dieser Markt ist mir gerade so politisch, da halte ich mich lieber einfach komplett raus?
Ganz genau, letzteres, Timo. Also ich finde sie sehr fair bewertet, aber solange wir diese US-Regierung, und da möchte ich jetzt gar nicht großartig Trump, sondern eher, Kennedy ansprechen, solange wir da einen solchen Gesundheitsminister an der Macht haben, ist für mich dieser Markt überhaupt nicht einschätzbar. Und ich brauche eine Story und oder ich brauche starke, solide Finanzkennzahlen. Und beides ist hier gerade nicht gegeben, deswegen halte ich mich hier erstmal zurück.
Und dann hatten wir, ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, den Finanzdienstleister Fiserv hier im Podcast.
Ja.
Und der hat im Oktober sehr, sehr schlechte Zahlen hingelegt, muss man sagen. Überraschend schlechte Zahlen. Und die Aktie hat daraufhin einen richtigen Absturz hingelegt. Um 50% ging es runter von deutlich mehr als $100 auf zuletzt irgendwas so um die $60, glaube ich. Ja, da haben wir einfach irgendwie daneben gelegen, oder?
Ja, die habe ich auch im Depot, also nicht nur die guten Aktien erwähnen, sondern auch die. Hier bin ich voll mit runtergerasselt, habe sie letztendlich auch verkauft.
Okay.
Völlig daneben gelegen. Also die Entwicklung, die sich hier gezeigt hat, war komplett gegen die Erwartungen und auch gegen das Geschäftsmodell. Völlig unerwartet. Aber wenn es einen sowas trifft und die Story stimmt nicht mehr, muss man hier auch ganz klar unemotional, rational handeln und sich von solchen Werten trennen.
Also ganz unemotionaler Jahresausklang.
Ja.
Das ist hart, aber so kann es eben auch mal gehen an der Börse. Wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Treue und eure Treue, uns hier jede Woche zuzuhören. Okay. Vielen Dank für die vielen E-Mails, die uns erreicht haben mit Vorschlägen, mit Lob und Kritik. Vor allen Dingen mit Vorschlägen, davon profitieren wir sehr. Das werden wir im nächsten Jahr auch so fortsetzen. Also schreiben Sie uns fleißig, wenn Sie spannende Unternehmen entdeckt haben, wo A, die Aktie eine spannende Geschichte hergibt oder das Unternehmen an sich eine spannende Geschichte hergibt.
Ja, und das brauchen wir ja auch, Timo, ne?
Absolut.
Also wenn man sich das mal jetzt rückblickend anguckt, jede Woche 3 Unternehmen zu analysieren und zu screenen, und das machen wir jetzt ja im dritten Jahr. Das sind schon einige Unternehmen. Also nicht, dass uns die Börse ausgeht, dem ist nicht so. Und vielen Dank auch an die Hörer, die gesagt haben, Mensch, ihr könnt ruhig auch mal alte Unternehmen nochmal aufgreifen und updaten. Das werden wir gerne tun. Ja, aber das war 2025 und wir wünschen daher allen Hörern ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießen Sie Ihre Lieben in dieser Jahreszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns.
Genau so machen wir es. Wir melden uns Anfang Januar wieder, dann mit einem Jahresausblick. Und bis dahin, ja, wünschen wir Ihnen eine ruhige Zeit. Es gibt noch eine Folge von Aktien fürs Leben, die wird in der kommenden Woche erscheinen. Das ist eine Sonderfolge mit Tobias Kramer und wir werden uns einem Unternehmen widmen, das in der Weihnachtszeit immer besonders viel zu tun hat. Jetzt dürfen Sie alle dreimal raten, um welches Unternehmen es wohl gehen könnte, und alle anderen erfahren es dann eben nächste Woche. Vielen Dank, kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.